Heute mit dem Podcast-Kollegen und Musikjournalisten Tobias Wilinski.
Im Hip-Hop-Bereich gibt es halt mega viele oder wahrscheinlich sind alle großen Marken da schon eh. Ne? Also was Sportkleidung angeht sowieso, ne? Auch wer dann da in Werbespots ist oder auf Plakaten, da schnappen die sich natürlich schon seit Jahren alle. Und auch kleinere sind da, glaube ich, schon am Start.
Herzlich willkommen beim Redfield Podcast mit Alexander Schröder.
Ich hatte es in der letzten Folge schon erzählt. Wir haben einen neuen Podcast-Partner und diese Verbindung, die ist ziemlich stabil. König und Meier stellen Stative, Sitze, Ständer und noch so einiges mehr an Produkten für die Bühne, den PA-Bereich, aber auch das Homeoffice oder das Büro her. Wer mal eine Gitarre, ein anderes Instrument oder überhaupt ein Mikrofon in der Hand gehalten hat, hat es wahrscheinlich später in einen Ständer von König und Meier gelegt oder gesteckt. Wir nutzen bereits von Anfang an auch zum Beispiel massive Mikrofonstative hier von König und Meier, also auch schon vor der Partnerschaft und sind total happy damit. Die Firma produziert Made in Germany und ist so überzeugt von den Produkten, dass sie 5 Jahre Garantie gibt und mit einer 10-jährigen Ersatzteilgarantie einen Beitrag zu nachhaltigen Produkten und gegen eine Wegwerfproduktgesellschaft leisten möchte. Wer sich aber umschauen möchte, kann dies auf www.k-m.de tun. Und die Produkte sind überall im Musikhandel erhältlich. Ich freue mich heute, Tobias Wilinski im Redfield Podcast begrüßen zu dürfen, der in Partnerschaft mit Ticketmaster entsteht. Tobi ist Podcast-Kollege, vor allem mit dem Thema Takt sowie Talk This Way Podcast zusammen mit Patrick Tiede von Chapter One. Und er ist gut drin in Musik und ganz besonders im Hip-Hop-Business, denke ich. Ich verfolge, was er macht, nun aber auch schon seit 2-3 Jahren und wir sind auch immer mal wieder im Austausch. Und da wurde es eigentlich auch mal Zeit, ihn einzuladen. Und damit moin und herzlich willkommen.
Ja, dankeschön. Viele Wörter mit T. Ticketmaster, Thema, Tag, Tide, Talk This Way.
Bam, bam, bam. Genau.
Der Tedfield-Podcast.
So ist es, so ist es. Ich muss ja gestehen, ich genieße das ja eigentlich auch, also wenn ich mal interviewt werde, weil da muss ich nichts vorbereiten und habe am Ende trotzdem immer was Schönes ausproduziert bekommen. Wie geht dir das jetzt?
Ach ja, also ich habe mich aber auch natürlich ein bisschen vorbereitet, eher so, weil das Ding ist ja, wenn es um Musikbusiness geht, dann kann es ja auch sein, dass du über das Musikbusiness reden möchtest und dann ist es natürlich blöd, wenn ich dann gar keine Ahnung habe. Und weil ich jetzt nicht mehr so krass drinne bin in diesem Jahr, also ich habe ja dieses Musikbusiness-Update gemacht, einfach News zusammengefasst, immer monatlich. Das mache ich aber seit diesem Jahr jetzt noch nicht, also vielleicht mache ich das nochmal, aber da war ich natürlich viel mehr drin. Und da habe ich mir dann gestern schon nochmal Music Business Worldwide aufgerufen und viele Artikel gelesen und so oder auch Low Budget High Spirit gerade nochmal 2 Newsletter gelesen und so. Also diese Vorbereitung dann schon, ne?
Okay, ich verstehe. Also du willst gut vorbereitet sein, aber ich muss sagen, was das angeht, kratze ich auch oft immer nur an der Oberfläche, weil ich gar nicht immer die Zeit habe, so tief, wie du jetzt sagst, reinzugehen.
Ja, es passiert da auch schnell viel.
Ja, genau. Das stimmt. Aber mal kurz so, damit man weiß, was so dein Background ist. Du, das haben wir auch schon früher, glaube ich, mal festgestellt, du kommst ja gar nicht so weit weg von hier, nämlich aus Aalen, aus Nordrhein-Westfalen. Das ist ja aus Melle irgendwie, das ist ja Münsterland, glaube ich, ne? Warendorf,
da genau, die Ecke. Kreis Warendorf.
Genau. Bist dann aber auch nicht lange geblieben, was ich zumindest, Aalen kenne ich nicht, aber Melle kann ich auch verstehen, wenn man dann irgendwann mal weg will. Wie ist so dein Background? Du hast, glaube ich, Wirtschaftsabitur gemacht, aber eigentlich auch irgendwie immer dann was mit Medien, oder?
Jein, also genau, Wirtschaftsabi habe ich gemacht. Ich wollte also Sport- und Fitnesskaufmann werden. Das war so der Ursprungsgedanke. Und dann bin ich nach Frankreich gegangen, habe meinen Zivi da gemacht. Und da ist dann halt so durch Zufall bin ich in die Medienbranche reingerutscht, weil ich mich sehr gelangweilt habe auf dem Dorf. Wie viele wohnen in Melle?
In Melle, in der Stadt, ungefähr so 20.000.
Ah ja, das ist ein Zehntel hat in meinem Dorf gewohnt. Wir hatten immerhin 3 Bäcker, das war toll. Aber ansonsten,
ich bin ein großer Freund der französischen Backkunst.
Also oh ja, ich
Croissants
auch.
Vor allen Dingen natürlich.
Da habe ich das meiste Geld, glaube ich, gelassen, weil Veranstaltungen und so war da nicht und so. Aber ja. Ich war zwar schon immer dann irgendwie Hip-Hop begeistert und habe mir auch dann französisches Rap-Konzert da gegeben. War ein richtiger Reinfall. Bin ich extra hingefahren, 30 Euro, glaube ich, schon damals bezahlt, weil 3 Künstler auftreten sollten. Einer ist am Ende aufgetreten, die Arena war komplett leer. Ich war in der ersten und letzten ganzen Reihe gleichzeitig. Das war also nicht so geil. Vielleicht habe ich auch deswegen dann ein bisschen weniger gemacht und war dann viel im Internet unterwegs und habe dann halt genius.com entdeckt.
Ja, genau. Das, du hast, glaube ich, schon viel drüber erzählen dürfen, aber auch nochmal kurz hier so erklärt, was hast du da gemacht? Wie bist du darauf gekommen?
Ja, also vor allem erstmal Langeweile und dann habe ich da alles annotiert. Also eben Songtexte markiert und dann jede einzelne Zeile in richtig schön deutscher Manier besserwisserisch erklärt. Und dann eben Leute, die dann auch erklären wollten, habe ich dann gesagt, hey, du kannst das, glaube ich, noch ein bisschen besser. Also manchmal, also das ist ja wirklich ein riesiges Spektrum, ne? Es ist so ja. Das Wikipedia dahinter. Aber wenn dann Leute angefangen haben, einzelne Wörter zu erklären, dann war es halt ein bisschen schwierig, sondern da war dann schon das Ziel, dass diese Erklärungen zum Beispiel besonders gut sind. Das war so ein großes Ziel, was dann später, also ich überspringe jetzt ein bisschen, ich bin halt gestartet und habe Songtexte abgetippt, wirklich einfach, damit die da sind, weil Genius halt, damals noch rapgenius.com, relativ spät da war. Da waren schon einige Seiten auch runtergenommen, weil diese ganze Songtext- Geschichte ja auch urheberrechtlich etc. ein bisschen schwierig war und dann viele verklagt wurden dann runtergenommen. Aber so oder so war Genius halt sehr, sehr spät erst da. Ich glaube 2009 erst gegründet überhaupt und 2012, glaube ich, bin ich dann dazugekommen. Wie gesagt, es waren auch gar keine deutschsprachigen Texte dort. Die habe ich erstmal abgetippt und so. Irgendwann ist dann aber eine Community entstanden und dann war eben das Ziel natürlich, wie bekommen wir möglichst viele Texte auf diese Seite, weil das ja erstmal so der Anfang ist. Die meisten Leute suchen einfach nur nach Texten. So viele interessieren sich nicht unbedingt für die Erklärungen. Aber auch das soll natürlich gut sein, die Community an sich, ne, dass im Forum gute Aktivität ist und so, dass man vielleicht auch schon mal so einen Contest macht, dass man Editoren, Moderatoren ernennt, also so ein bisschen auch da nach dem Wikipedia-Prinzip. Das waren alles so Ziele und auch eben Verified Artists hatten wir. Das heißt, eigentlich war so der Grundgedanke, dass Leute, auch KünstlerInnen, sich einen eigenen Account machen, so wie auf Twitter, und wir den verifizieren und die dann selbst entweder Videos oder eben Textzeilen dazu schreiben und das dann auch nochmal eine andere Relevanz hat und die sich da halt einfach austoben können. Und da bin ich dann halt nochmal so, das war eigentlich so das einzige Journalistische. Das andere ist ja eher PR-seitig. Also, dass ich halt für das Unternehmen geguckt habe, wie macht man das größer und besser. Aber da habe ich dann auch geguckt, wie kriege ich denn ein Alligator-Interview oder KIZ habe ich interviewt und das dann eben, transkribiert, abgetippt, da reingepackt. Das waren so die vier Säulen ungefähr, die da meine Hauptaufgaben waren.
Ja, spannend eigentlich, ne? Gerade wenn man nicht zu welcher Zeit. Und ihr habt aber auch versucht, das ein bisschen aufzubohren, ne? Du hattest mal irgendwann gesagt, du hast sogar dann mal angefangen, Goethe hochzuladen oder auch deine Bachelorarbeit ist da, glaube ich, auch immer noch zu finden.
Ja.
Aber das irgendwann war das dann aber auch irgendwie klar, naja, wenn dann Lyrics, ne?
Ja, genau. Also es gab eine Phase, da hatten wir so vier Unterkategorien. Rock Genius, da habe ich zum Beispiel Turbo Starter noch interviewt, die ja auch in Casper Textzeilen vorkommen oder im Video. Da war also dann nochmal so ein Link auch. Dann gab es Poetry Genius, hieß dann eine Zeit lang eben für Goethe. Es gab auch so ein Projekt, das hat aber eher in den USA funktioniert, dass man wirklich Schulklassen einlädt, Genius zu benutzen, um dann eben da zu annotieren und wie so eine Textanalyse zu machen. Und News Genius, das war so die vierte Kategorie, die man da hatte. Und da hat man da eben eine Zeit lang versucht, das hinzubekommen. Und dann noch ein sehr großes Projekt war so ein Browser-Plugin, wo man dann versucht hat, alle möglichen Seiten mit Annotations zu versehen. Also so ein bisschen wie Discuss, was die meisten wahrscheinlich kennen, eben so ein Kommentarfeld, was eben zentral, ich melde mich einmal an und kann dann auf ganz vielen Seiten kommentieren. So wäre dann eigentlich auch der Gedanke gewesen, zu sagen, hey, du kannst auf die New York Times, du kannst auf Spiegel oder Bild.de und einzelne Textzeilen, ob als Autor oder als Leser, kannst du halt sagen, hey, diesen einen Satz, den möchte ich gerne kommentieren und dann steht es auch exakt an der Stelle und nicht einfach darunter, aber das wurde dann auch gekippt. Also es waren halt viele, viele Bestrebungen und wirklich auch teils ein bisschen größenwahnsinnig, aber muss man ja auch denken, ne? Also ich meine, auch Facebook musste ja auch irgendwie alles Mögliche schlucken und sagen, hey, wir versuchen noch das und das und das, und so war auch ein bisschen der Genius Spirit, und das hat natürlich auch Spaß gemacht, da dann auf so einer Welle zu reiten und zu denken, hey, wir versehen das ganze Internet mit irgendwelchen Anmerkungen und ich bin an so einer Riesensache dran.
Wie war das für dich damals, dann so die ersten Kontakte mit Künstlern, Künstlerinnen irgendwie zu suchen und die auch zu interviewen?
Na, erstmal habe ich es gar nicht gecheckt. Also ich habe dann auch nicht gewusst, wem man schreibt, ob man. Ich habe natürlich gedacht, wenn jemand KIZ ist bei Universal gesigned, dann muss ich wohl irgendwem bei Universal schreiben und habe dann erst gelernt, ach nee, da gibt es PromoterInnen, die sich darum kümmern. Oder eine der ersten Mails habe ich an einen Veranstalter geschrieben. Also ich habe mir selbst eine Karte gekauft. Ich wusste damals noch nicht mal, dass es sowas wie Gästeliste gibt. Das habe ich dann eher so durch Zufall dann mitbekommen. Ich glaube, Raf Kamora war es, der dann gesagt hat, ey, sollen wir dich auch auf die Gästeliste schreiben? Nee, Quatsch, da habe ich auch das Ticket gekauft, glaube ich. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Auf jeden Fall war es halt, ja, ich habe Mails geschrieben und darüber dann gelernt, wie man es nicht macht. Und dann halt so eine kleine Redaktion aufgebaut. Also wir hatten halt auch dann nochmal eine eigene Seite mit dem knackigen Titel rapgeniusdeutschland.com und haben dann auch einzelne Artikel dann da veröffentlicht oder Interviews, die noch nicht diese Interviews waren, die auf Textzeilen bezogen waren, sondern einfach die Marke sozusagen wachsen lassen sollten. Und ja, also eigentlich ins kalte Wasser ausprobieren und darüber dann lernen.
Ja, aber das klingt ja sehr vernünftig, vor allen Dingen auch schon mit einem guten Background.
Ja, also der kam dann halt einfach da, ne?
Ja, cool. Wie ging es denn dann für dich weiter? Du hast gesagt, das war so ein Kapitel. Du hast danach weitergemacht. Was war so der nächste Step für dich?
Also ich wollte tatsächlich auch in einen ähnlichen Bereich wie du dann, glaube ich, also auch so audiovisuelle Medien studieren, aber da wurde ich nicht angenommen, hatte ich mich auch nur bei zwei Unis beworben, in Stuttgart und Kiel, und dann hatte ich halt nichts, also als ich aus Frankreich wiederkam, erstmal schön nach Hause, wieder nach Aalen, bei den Eltern gewohnt, richtiger Abstieg, und dann habe ich zum Glück auch eigentlich mit dem Gedanken, mal so Tontechnik mir mehr drauf zu schaffen, mich bei Radiosendern beworben. Ja. Und habe dann bei Radio Lippe Welle Hamm, habe ich 9 Monate, glaube ich, Praktikum machen können, was echt super war, weil die anderen beiden Radios in Münster und in Warendorf, also mein eigentliches Einzugsgebiet, das ist viel weiter weg als Hamm. Also bis Hamm bin ich 10 Minuten gependelt, und das war halt eine super Schule. Also habe ich selbst Beiträge gemacht, Umfragen und so weiter, und auch da gemerkt, dass das eigentlich viel mehr mein Bereich ist, also dieser technische nicht so. Ich hatte mir dann auch schon in Frankreich sogar noch so ein Buch über audiovisuelle Medien geholt und gemerkt, boah, ich kriege das irgendwie, diese Physik. Physik war auch das einzige Fach, wo ich jemals einen blauen Brief bekommen habe. Also das ist einfach nicht so meins, und bin dann aber halt irgendwann doch mehr oder weniger durch Zufall, durch Podcasts und so, doch dabei gelandet, dass ich mir dann irgendwelche Thomann-Rezensionen durchlese, welches XLR-Mikro das bessere ist, und mich in Foren austausche und dann doch irgendwelche, so Schnickschnack benutze und dann mein kleines Home-Studio ja auch ja. Hier zu Hause habe. Also witzig, dass es dann doch irgendwie dann doch so gekommen ist.
Das ist tatsächlich auch eine ganz gute und einfache Möglichkeit zu starten und sich so ein bisschen zu verwirklichen in dem Bereich, habe ich auch festgestellt, weil man hat ja dann doch mit relativ wenig Aufwand, kriegt man schon sehr, sehr gute Ergebnisse hin.
Ja, auf jeden Fall. Wie war dein erster Schritt so ins Podcasten? Also du machst es ja dann auch schon eine Weile. Ja. Ich habe schon super lange Podcasts gehört, und auch schon zu Genius-Zeiten wollte ich eigentlich einen Podcast machen. In den USA gab es den sogar. Between the Liner Notes hieß der erste, und dann The Cypher, den hat der Kollege dann auch mitgenommen und selbst gemacht, und den habe ich auch so ein bisschen als Vorbild für Thema Takt dann sogar später genommen, aber für die damalige Genius-Zeit war das halt, ja, also es wäre verschwendete Zeit gewesen, blöd gesagt. Das Ziel war ja, Leute auf die Website zu bekommen, und das kriegst du halt nicht mit einem Audio-Interview unbedingt hin. Aber wie war es bei dir? Wann kam da so die Zündung zu sagen, yo, das mache ich jetzt?
Die Idee hatte ich tatsächlich schon lange. Also wir sind ja gestartet so 2019, und die Idee hatte ich wirklich schon lange. Da muss ich ein bisschen ausholen. Ich habe ja in gewisser Weise einen journalistischen Hintergrund, ohne mich jetzt irgendwie Journalist nennen zu wollen. Aber ich war da, sagen wir es nur so, ich habe mich immer sehr für diesen Bereich interessiert und habe auch hier im lokalen Bereich auch jahrelang geschrieben für eine Lokalzeitung über lokale Musik und solche Geschichten, und hatte auch das Glück, dass ich so 1-2 Kollegen hatte, die sehr, also für Mellerverhältnisse dann auch gute Jobs hatten bei der Neuen Osnabrücker Zeitung, die rumgekommen sind, die dann auch zum Teil Reportagen gemacht haben für größere Zeitungen in Afghanistan waren oder so. Und von denen durfte ich dann einfach auch viel lernen. So, von denen habe ich dann auch immer so Tipps gekriegt. Und das war so eine ganz, ganz spannende und coole Zeit. Und dann habe ich, glaube ich, so unbewusst auch immer so ein paar journalistische Regeln oder ein bisschen Handwerkszeug einfach so mitgekriegt. So. Und das hat mich, glaube ich, nie so ganz verlassen. Wie gesagt, das hatte mich auch interessiert immer, weil es am Ende ja auch irgendwie schön ist, wenn man dann was geschaffen hat, ne? Ein Bericht, also natürlich, da habe ich erstmal geschrieben so und genau, und die Idee für den Redfield-Podcast hatte ich eigentlich auch schon länger, weil ich auch länger Podcasts höre und mich immer gefragt habe, so, ja, warum gibt's das nicht für Musikbusiness? Das würde ich so gern hören, ne? Und dann entstand das einfach so.
Okay.
Dann habe ich es einfach gewagt.
Ja. Ne?
Was für eine brillante Überleitung. Wie hast du denn deinen Einstieg gewagt? 2017, glaube ich, sogar so sehr früh. Also ich finde ja 2019 Musik-Podcast zu starten. Ich hatte eigentlich schon ein bisschen Schiss, dass wir zu spät sind. Dass es im Grunde genommen eigentlich alles schon gelaufen ist. Gott sei Dank sind wir so ganz gut durchgekommen. Bislang, du warst ja 2017 bis an den Start gegangen. Das war doch eigentlich, glaube ich, noch eine ganz gute Zeit. Oder was war für dich so der Auslöser?
Ja, also Fünfjähriges habe ich jetzt dann damit schon gefeiert tatsächlich. Der Auslöser war ganz, ganz simpel, dass Genius mich gefeuert hat. Also nicht, weil ich irgendwie Scheiße gebaut habe, sondern einfach, weil es halt gucken musste, wo man Geld spart. Und leider war das dann an allen Internationalen. Und dann hatte ich halt eine Übergangsphase und habe ja eh schon Bock gehabt, einen Podcast zu machen, also damals schon. Und dachte mir, ja, dann mache ich doch einfach genau das jetzt. Ich habe ja gerade Zeit und habe auch meine Bachelorarbeit ja über das Thema Podcast, Monetarisierungsmöglichkeiten, ja. Hürden geschrieben und war dementsprechend schon sehr selbstbewusst, dass ich ja weiß, wie es funktioniert, wo man überall Geld verdienen kann. Aber natürlich da völlig abgekackt. Also konnte nicht annähernd das einnehmen, was ich irgendwie gehofft hatte, einzunehmen und habe auch nicht gedacht, dass so viel Geld direkt abgeht von Steady oder Patreon. Also ich glaube, da war dann irgendwie 60 Euro brutto immerhin schon mal im Monat und dann waren aber 40 Euro netto noch da und die mussten immer noch versteuern und weiß ich nicht. Auf jeden Fall war es dann relativ schnell klar, okay, ich werde von dem Podcast nicht leben können. Also meine Idee war eigentlich, ich glaube, eine Zeit lang hätte ich sogar die Möglichkeit gehabt, 3 Podcasts zu machen. Also so relativ fix dann in dieses Business so richtig reinzugehen. Die haben dann aber irgendwie doch nicht funktioniert. Und dann habe ich mich halt anders umgeguckt. Aber ja, Thema Takt ist genau so entstanden. Also ich hatte einfach Zeit, hatte die grobe Idee. Also Hip-Hop-Interviews vor allem oder Musik. Ich habe es noch sehr, sehr offen gelassen mit gesprenkelt Musik-Business. Und bin dann erstmal an den Start gegangen und auch recht unregelmäßig und so und auch noch recht, ja, also heutzutage würde ich es anders machen, so ein Launch, habe das auch da ein bisschen verkackt an manchen Stellen, aber ja, war auf jeden Fall eine gute Lehrzeit auch.
Lehrzeit ist ganz gut, weil ich auch festgestellt habe, es waren ja auch coole Gäste da. Ich habe ja auch schon einige Folgen gehört. Und wenn ich das so richtig verstehe, das vergessen, glaube ich, viele Menschen, die Podcasts hören, dass natürlich auch es nicht nur darum geht, ein Interview zu machen, sondern man muss ja auch redaktionell viel denken und planen, auch so die unterschiedlichen Folgen, die Gäste, dass du auch, glaube ich, mal gesagt hast, naja, ich passe schon so ein bisschen auf, ich muss jetzt nicht den Gast haben, der jetzt in den 10. Podcast geht, weil was soll ich noch über den sprechen? Also ich kann mir vorstellen, dass da redaktionell dann auch nochmal bei dir hier und da Gehirnschmalz angebracht war, ne?
Ja, also es ist aber auch viel Bauchgefühl. Also ich habe natürlich extrem viele Leute, die ich theoretisch interviewen kann, geht ja wahrscheinlich auch so, ne? Eine super lange Liste mit Leuten, die halt bei irgendeinem Label arbeiten und vielleicht einen Job haben, den ich jetzt noch nicht interviewt habe. Davon geben natürlich auch ganz viele nicht oder manche dürfen nicht, wegen irgendwie Non-Disclosure-Zeug. Aber wenn ich dann sehe, die Person hat jetzt schon auch im Musik-Business-Bereich oder so, kommt das natürlich auch mal vor, dass dann jemand auf Promotour geht oder so, Buch rausgebracht und weiß ich nicht was, dann ist es halt schnell nicht mehr so sinnvoll. Also abgesehen davon, dass es halt einfach viele Interviews gibt, die natürlich auch als Grundlage zur Vorbereitung dienen können und ein gutes Interview zu machen, so war mein Grundgedanke, dass ich gesagt habe, hey, dann höre ich mir halt 10 Interviews an von der Person, von einem Künstler zum Beispiel, von einem Rapper und mache einfach das beste Interview, weil ich habe alle Interviews, die da drinne sind, der quasi verwurstet und nimmt das Beste aus allen raus und geht noch mal tiefer rein, aber das verkauft sich halt nicht sozusagen. Also damit kannst du natürlich eine gewisse Hörerschaft gewinnen, aber das muss ja erstmal die Person hören, die dann Podcast Nummer 11 oder lass es Nummer 6 sein, ne? Also so viele Interviews, ich glaube früher war das eine Zeit lang noch mehr, aber dadurch, dass Medien weggefallen sind, kann man da glaube ich schon eher sagen, es kommt dann vor, dass es vielleicht 3-4 Interviews sind. Aber auch da würde ich dann sagen, ja, ich glaube, da wartet man lieber ein halbes Jahr oder ein Jahr, bis neue Sachen passiert sind oder vielleicht auch 2 Jahre, weil diese Person ist jetzt schon gut genug beleuchtet und die brauche ich jetzt nicht unbedingt dann auch noch. Und das ist dann für alle ja auch cooler, dass dann einfach eine größere Vielfalt an Menschen da ist. Also auch wenn du jemanden interviewst, dann ist es für mich ja auch erstmal kein Gast. Oder im All-Good-Podcast sind auch manchmal Musik-Business-Personen aus dem Hip-Hop-Bereich. Da sage ich dann halt auch, ah gut, dann wird das jetzt erstmal nicht für ein Jahr locker, weil das braucht die Welt jetzt nicht unbedingt.
Gab es denn da schon mal Gäste, wo du ein Interview gemacht hast und das wurde nachher nicht freigegeben?
Nö, das jetzt noch nicht. Also okay. Es gab bei Genius schon hin und wieder mal, dass Leute gesagt haben, ah, ich bin da irgendwie unzufrieden, besser nicht. Aber das waren ja auch weniger Interviews manchmal. Also da habe ich dann eine Textzeile vorgelesen und die Person musste was dazu sagen. Okay. Und da fällt einem dann unter Umständen auch nichts Kluges zu ein oder gibt's jetzt nichts zu sagen. Aber es war, wenn dann bei Thema Takt manchmal, dass dann Leute gefragt haben, hey, kann man das und das rausnehmen? Wobei ich auch schon immer sage, hey, bitte sagt einfach im Gespräch, nee, die Frage will ich nicht beantworten oder ah du, ich habe gerade gemerkt, das war irgendwie uncool, weil ich mich halt auch häufig dann darauf beziehe und manchmal fällt es Leuten auf, also die dann schreiben, hä, warum redet ihr denn jetzt darüber und irgendwie wirkt das jetzt so aus dem Zusammenhang gegriffen und so, das ist schon immer blöd und das möchte ich eigentlich auch gar nicht, ja, wenn jemand dann total drauf besteht, dann will man ja auch nicht durchboxen, weil unter Umständen verscherzt es dir dann mit Promoterinnen oder so und ist man ja auch irgendwo abhängig.
Das stimmt. Du hast es eben eingangs erwähnt, du hattest mal, das fand ich total spannend, mal Formate gewählt oder Inhalte gemacht, wo du auf Musikbrancheninhalte eingegangen bist, auf News. Das stelle ich mir total aufwendig vor und habe mich dann, ich glaube, das war monatlich dann auch, ne? Da habe ich mich tatsächlich gefragt oder auch da befinde ich mich immer mal wieder im Austausch mit Leuten und immer so diese Frage, müsste man das mal wöchentlich, müsste man das sogar täglich in kleinen Happen machen? Wie ist denn so deine Einschätzung, nachdem du das tatsächlich auch mal, zumindest monatlich, aber mal gemacht hast?
Also ich glaube, monatlich ist eine ganz gute, ganz guter Rhythmus. Also für mich persönlich wäre es, glaube ich, das Ansprechendste. Es gibt aber auch zum Beispiel einen, der macht das wöchentlich, aber auch jetzt mittlerweile sehr kurz. Der hat das 10-minütig gemacht, jetzt sind es 5 Minuten. Heißt, glaube ich, einfach Musikbusiness Insider. Und da, also da ist auch relativ wenig Inhalt drin. Also der hat dann auch irgendwie so ein Gewinnspiel drin in den 5 Minuten und Intro und ist jetzt schon sehr, sehr abgespeckt. Ist dann für mich ein bisschen wenig. Ich habe lieber dann halt einmal, wie ich das auch gemacht habe, eigentlich so 20 Minuten, höre ich mir einmal im Monat an, weiß Bescheid, statt dass ich jetzt, habe ich jetzt vielleicht in dieser Woche den übersprungen, weil ich habe ja so einen Podcast-Feed, also ich höre einfach relativ viele Podcasts oder anders gesagt, ich habe sehr, sehr viele Podcasts abonniert, davon höre ich dann halt recht ausgewählt und dann gehen manche Sachen unter und wenn man das weniger macht, habe ich das Gefühl, dass es weniger untergeht, weil die Leute einfach wissen, ah, ich habe das aus dem letzten Monat noch gar nicht gehört, mache ich doch mal. Höre aber zum Beispiel auch Handelsblatt Morning Briefing, was ja täglich kommt. Höre ich auch nicht jeden Tag, manchmal höre ich aber dann aber auch nach. Also höre es aber auch, weil es 10 Minuten sind. Wenn es jetzt 2 Minuten wären, 3 Minuten, würde ich es, glaube ich, gar nicht abonnieren. So bin ich drauf. Ich weiß nicht, wie es beim Musikbusiness News ist, weil da müsste man bei täglich ja wirklich jeden Scheiß irgendwie da reinnehmen. Ist dann, glaube ich, nicht so spannend. Wöchentlich kann ich mir auch ganz gut vorstellen, aber ist dann glaube ich, mehr Arbeit an sich. Zweiwöchentlich könnte ich mir auch gut vorstellen, war bei meinem Titel dann aber schwierig, weil ich es ja immer nach dem Monat benannt habe, also Musikbusiness Update April. Man müsste dann, glaube ich, und vielleicht mache ich das dann auch nochmal, dass man eher Titel wählt, ähnlich wie bei YouTube, die dann auch ansprechender sind. Aber das hat mich dann so ein bisschen daran gehindert. Und wie du schon sagst, der redaktionelle Aufwand ist natürlich pro Folge immer. Ja. Also du hast ja den ganzen Upload-Prozess und das jedes Feld nochmal ausfüllen in jeder Folge. Wenn man sich einen Workflow macht, wo das alles so ein bisschen automatisiert ist, wo eh nicht so viel drin steht oder so, dann kann das schon mal Zeit sparen, aber an sich hast du natürlich mit jeder einzelnen Folge, auch wenn ich mal ein Interview in 2 Hälften teile, ist das natürlich mehr Aufwand, als wenn ich das einmal mache. Und
Ja, mal gucken. Also tatsächlich hätte ich auch gesagt, wenn man es macht, dann muss man es täglich machen. Ob dann die News reichen, ob dann natürlich auch immer so die Hörerschaft groß genug ist, sich das leisten zu wollen, das ist immer so die Frage. Oder ob es dann reicht, die gängigen 2-3 Webseiten abzugehen, die News und dann hat man es, ne? Ist so die Frage.
Ich glaube schon, dass es da bestimmt gewissen Bedarf gibt, aber du musst dann halt auch ja so täglich dran gehen. Also ich hätte da keine Lust drauf, da mich irgendwie auch so unter Druck zu setzen. Das war schon irgendwie Druck genug, dann das monatlich irgendwie hinzubekommen, aber das dann täglich jeden, es gibt ja auch genug solcher Podcasts, dann stehen die irgendwie um 6 Uhr morgens auf und machen es dann irgendwie, um 9 Uhr da ist oder noch früher wahrscheinlich aufstehen. Ich glaube, also für mich wäre das nichts. Wenn du es machen möchtest, cool.
Ja, möchte ich auch nicht. Ja, ich möchte es machen, aber ich kann es wahrscheinlich nicht. Gab's bei dir Gäste, die dich dann so während des Gesprächs oder auch im Nachhinein im Grunde genommen aber so richtig positiv umgehauen haben mit ihrer Geschichte? Wo du das heißt, boah, krass, das hätte ich jetzt, ich habe was erwartet, aber nicht das.
Ja, also ich kenne bei den meisten Leuten die Geschichte eh nie und finde es immer inspirierend und cool, wie die sich ihren Weg bahnen. Also mit Falk Schacht, Hip-Hop-Journalisten, habe ich halt auch viel über sein persönliches Wahrnehmen und seine Geschichte gesprochen, die ich nicht kannte, obwohl er so präsent war. Das fand ich schon interessant, was mir auch nicht so ganz vorstellen konnte, wie er irgendwie fast auf der schiefen Bahn gelandet wäre und in welchem Umfeld er gelebt hat. Und eben ging es auch viel um seine Sensibilität und auch eigentlich, also es war so ein gleicher Zeitraum, vielleicht war es auch ein bisschen so der Zeitraum mit Stephanie Kim, die auch super lange in der Musikbranche ist, auch sehr Hip-Hop-affin, das war super inspirierend und auch davor mit Ciara Kidd, ein Hip-Hop-Künstler, der eben auch schon in jungen Jahren eigentlich alles durchgemacht hat so in der Musikindustrie und jetzt viel selbst unterwegs ist und auch auf 1 gechartet mit seinem Album und dann nachträglich. Also es gibt wirklich, eigentlich sind fast alle erstmal inspirierend und spannend umgehauen, so dass ich dann irgendwie noch Tage später drüber nachgedacht habe, jetzt glaube ich weniger. Aber alleine die Tatsache, dass ich das Gespräch halt zweimal höre, also einmal während des Gesprächs und dann schneide ich das Ganze nochmal, dann nehme ich die Sachen auch nochmal anders wahr. Ich weiß nicht, wie es dann bei dir ist. Du schneidest auch oder weniger?
Nee, ich schneide eigentlich nicht und tatsächlich höre ich es mir auch fast nie mehr an.
Ja.
Das war wirklich nur in Ausnahmefällen.
Aber kannst du dann so gut behalten, weil ich bin dann häufig doch irgendwie bei meinen Fragen und merke dann hin und wieder schon, an dem Punkt hast du gar nicht so viel mitbekommen, weil du schon überlegt hast, was die nächste Frage wäre.
Ja, doch, das kriege ich eigentlich, glaube ich, ganz gut hin. Also im Nachhinein kann ich das wahrscheinlich selber gar nicht so gut beantworten, aber ich habe da zumindest das Gefühl, dass ich alles sehr gut mitkriege, weil man ja schon auch sehr hochkonzentriert in diesen Gesprächen ist.
Aber hat dich eine Geschichte umgehauen? Also ich fand zum Beispiel diese Trucker, also das war jetzt weniger umgehauen, aber ich fand die einfach spannend. Das ist schon eine Weile her, war glaube ich auch 2020 sogar. Da ging es dann irgendwie um diese Event-Industrie und jemand, der dann LKWs jetzt irgendwie schnell verkauft hat, glaube ich auch.
Ach so, René Thompson, ja. Das stimmt. Das war eine coole Geschichte, was mich tatsächlich persönlich sehr umgehauen hat, war, das war auch so das erste Interview, würde ich sagen, mit einer Person, wo ich so ein bisschen unschlüssig war, ob ich das leisten kann, sozusagen, war mit Karin Heinrich, das ist eine der ersten Frauen, so eine Führungsperson in der deutschen Musikbranche, die Managerin von Roger Cicero auch gewesen. Mhm. Und das fand ich total krass, also auch nochmal so zu hören, die ist ja dann auch also ein bisschen erfahrener, sagen wir so. Und sie hat halt wirklich schon viel erlebt und viel mitgemacht. Und auch da nochmal so zu hören, wie das so als Frau früher in der Musikbranche in Führungsposition war, ist dann auch schon enorm. Ne? Also da, das war zum Beispiel so als Anekdote wurde das dann ja auch da erzählt. Und das weiß sie hat das so ganz locker gesehen. Man selber muss dann immer einmal kurz schlucken, weiß auch nicht so genau, ob man so ein bisschen schmunzeln soll oder ob man es eher tragisch findet, weiß ich nicht. Dass sie sagte, so um überhaupt irgendwie mal so ein bisschen mitreden zu können bei diesen ganzen Smalltalk-Geschichten, hat sie halt angefangen, Fußball auswendig zu lernen, sozusagen. Also so Fußball-Neuigkeiten oder Ergebnisse und so, da hatte sie vorher jetzt gar nicht so viel mit zu tun. Aber sie hat wirklich versucht, das ein bisschen so zu studieren und dann einfach dann irgendwie am Montag oder so ein bisschen besser mitreden zu können.
Ja.
Und auch alles, was sie so erzählt hat, fand ich total spannend. Und man muss dazu sagen, das war halt so, meine Anreise war eine einzige Katastrophe. Das war alles völlig chaotisch. Ich war schon völlig entnervt quasi angekommen bei ihr in Hamburg. Und da muss ich sagen, das hat mich schon, das war schon so ein Interview, das werde ich nicht so schnell vergessen im positiven Sinne. Das war schon echt cool. Ja. Genau. Und ansonsten muss ich sagen, klar, über 100 Folgen, da kommt einiges zusammen. Da waren viele, viele coole Geschichten bei, muss ich tatsächlich sagen.
Kennst du die meisten Personen denn schon vorher? Also hast du die dann irgendwann mal getroffen oder irgendwo anders Mail-Kontakt gehabt zumindest?
Fast nicht mehr, nee. Also es waren so die ersten 20, 30 vielleicht und seitdem ist es wirklich auch immer wieder schön, die dann neu kennenzulernen, die Leute. Mhm. Und tatsächlich sind alle auch sehr offen, also das freut mich ja auch immer wieder und es ist dann auch immer wieder schön zu hören, wenn die Leute dann sagen, so, hey, Redfeed Podcast, klar, das den kennen wir natürlich. So,
ne? Genau. Es ist auch echt cool, um Leute kennenzulernen, ne? Also das darf man gar nicht unterschätzen. Ich glaube, manche machen das auch wirklich deswegen, ich habe es auch sehr, sehr früh schon gehört von jemandem, der dann in Berlin auch irgendwie einen Startup-Podcast gemacht hat und ich glaube, mit dem 5. Interview wurde er schon eingestellt bei dem Startup, wo er eben das Interview gemacht hat und aber mir fällt es dann auch auf, gerade in einem gewissen Alter, wenn man eben nicht mehr in Schule, Uni oder irgendwo ist, vielleicht noch Sportverein, aber dass man sich irgendwie, bei mir ist es ja auch manchmal sehr lang, ne? Dann ist das Interview schon 90 Minuten lang und dann quatschen wir davor noch eine Stunde, danach noch eine Stunde und dann redet man mit einer fremden Person ziemlich deep eigentlich für so 3-4 Stunden hat dann sofort eine andere Ebene. Also ist auch echt einer hier, Colin Schrinner, den ich ja, den TuneCore-CEO, den habe ich ja erst dadurch kennengelernt eigentlich und wir sind jetzt mit beste Freunde. Der wohnt jetzt hier um die Ecke in Berlin mittlerweile und das ist dadurch entstanden. Aber ich kann mir das auch mit vielen anderen vorstellen, die ich interviewt habe, dass man sich auf jeden Fall nochmal auf ein Bierchen trifft oder auf einen Kaffee. Da habe ich auf jeden Fall schon vor. Oder auch, dass man, ich weiß nicht, ob du die Idee schon mal hattest, ist wahrscheinlich bei dir ein bisschen schwieriger hier in Berlin, dass ich einfach mal mehrere Gäste, ob jetzt zu meinem Geburtstag oder auch zu so einem anderen Event einfach so als Network-Ding zusammen einladen.
Stammtisch.
Ja, sowas.
Stammtisch.
Sowas in der Richtung, genau.
Aber das ist noch eine ganz gute Überleitung, weil im Grunde zum Teil machst du das ja auch schon auch gefühlt, weil du hast ja dann noch einen zweiten Podcast am Start, Talk This Way, den machst du nicht alleine. Wie kam das, dass du dann das Format dann auch noch mitbetreust?
Ich habe ja Patrick Thiele interviewt. Das war auch mal ein entspanntes. Ich bekomme eine Pressemail. Hey, Patrick Thiele wird neuer Chef von Chapter One. Möchtest du gerne ein Interview? Und er hatte auch nur ein Interview gegeben in dem Zeitraum für einen, ich glaube, das war irgendwie Soziologie-Pod, ja, also auf jeden Fall soziale Arbeit, ich glaube, Quereinsteiger heißt er oder so. Es geht irgendwie um Leute, die in der sozialen Arbeit mal tätig waren und das war Patrick eben vorher und ist dann aber in dem Musikbereich und so.
Ist Diplompädagoge, oder?
Wahrscheinlich ist er das, also... Ich weiß nicht, ob das noch...
Macht sich gut in der Musikbranche.
Ja, auf jeden Fall. Also manchmal, gerade im Hip-Hop, glaube ich, brauchst du auch manchmal erzieherische Maßnahmen bei
in
deinen
In jedem Leuten. Anderen Genre auch.
Ach so, ja, klar, ja. Gut. Ja, gerade, ja, Punk ist ja auch ein freigeistiges Musikgenre, denke ich mal. Ja, auf jeden Fall habe ich ihn interviewt. Bei mir war auch das erste Interview zu 2020er Corona-Frischzeiten, was ich dann in echt mal wieder gemacht habe. Und ja, war interessant auf jeden Fall, haben uns auch ein bisschen gerieben im Podcast, war jetzt nicht einfach nur so Kuschelkurs und dann habe ich mit ihm aber ein bisschen Kontakt gehabt, er hatte zum Beispiel auch gefragt, hey, kennst du irgendwie französische KünstlerInnen, weil ich halt viel französischsprachigen Rap höre, mit dem man mal irgendwie zusammenarbeiten könnte und dann habe ich ihm da per WhatsApp ein paar geschickt und dann habe ich ihm aber einfach nochmal gesagt, so, was ich dir gar nicht gesagt habe, das habe ich hin und wieder mal schon Leuten, die auch zu Gast waren, gesagt, wenn du mal ein Projekt hast, was ich irgendwie audiomäßig begleiten könnte, lass das doch mal machen. Also habe eher an sowas gedacht. Ich habe mal für BSMG, Projekt von Rapper Megalo, Musa und Producer Ganyan Stallion, da habe ich mal ein sehr aufwendiges Ding gemacht, aus 3 Interviews, so ein Track by Track, was aber dann noch mit der Musik untermalt war und dann noch Textzeilen zu hören waren und so. Da habe ich viele Spuren hoch und runter gezogen und so. Und sowas in der Richtung oder reportagig, dass man eben irgendwie mit im Studio ist und dann daraus was entsteht. Das war eigentlich so mein Grundgedanke, mal für so einen Podcast. Aber da fehlt natürlich das Budget bei den meisten, selbst bei Majors, ne, dass die sagen, ja, ich glaube, ein Podcast, das zieht nicht so. Oder wenn, dann machen wir was ganz Einfaches, 10 Interviewfolgen oder sowas zu einem Album und fertig und hauen das raus. Aber nichts, wo du jetzt irgendwie 10 Tage lang begleitest und dann aus 20 Stunden Audio irgendwie eine Stunde machst oder so. Und dann ist da halt Talk This Way raus entstanden, dass man halt gesagt hat, ja, Label-Podcast schon, also Walk This Way ist eben auch ein Hip-Hop-Label, was quasi eingemeindet ist jetzt bei Universal Chapter One. und haben dann halt überlegt, wie man das so am besten hinbekommt, haben uns auch, glaube ich, 4, 5, 6 Mal getroffen und es war auch gar nicht sofort klar, ob Patrick da irgendwie Co-Moderator ist oder wie man es auch nennt oder Dauergast, hat sich dann aber so ergeben, dass das dann doch ganz gut wäre, dass wenn man einen einzelnen Künstler vom Label oder Künstlerin picken würde, dass das dann unter Umständen für die anderen gesignten Leute blöd ist und dass er halt als Konstante da auch ganz gut natürlich reinpasst. Und ja, jetzt ist das einfach auch nochmal so ein zweiter Musikbusiness-Podcast, gar nicht mal so geplant, konkurriert dann natürlich unter Umständen auch. Also manche Gäste, die ich dann bei Thema Takt haben würde, sind dann halt bei Talk This Way und auch da würde ich dann jetzt nicht die gleiche Person zweimal hintereinander so schnell interviewen. Aber ist natürlich sehr, sehr schön, auch gerade weil da viel Liebe drin steckt und dann auch noch mitgefilmt wird mit 3 Kameras und ich da auch zum Glück nicht schneiden muss, sondern wirklich das Interview vorbereite, das dann führe und dann gehe ich nach Hause und dann ist es irgendwann online. Also klar sind dann nochmal so Fragen wie, hey, sind diese Highlight-Schnipsel cool für Instagram und so? Also auch da macht das ganze Team, also es ist halt wirklich ein Team, was da dran arbeitet, was einfach auch eine große Ehre ist. Ne? Ich mache Thema Tag komplett alleine, seit 5 Jahren mehr oder weniger, hier und da haben mal welche ausgeholfen zu, ich macht da was und da sind irgendwie 6 Leute dran beteiligt. Das ist natürlich auch sehr, sehr schön.
Ja, ich muss ja gestehen, in Vorbereitung auf diesen Podcast habe ich auch nochmal viel gehört, beziehungsweise mich umgeschaut, auch gerade so in der Hip-Hop-Medienwelt, da kommen wir vielleicht gleich noch drauf zu sprechen. Ich hatte aber jetzt auch so von dem Talk This Way Podcast, den letzten mit, oder was ich als letztes gehört habe, war mit Nico Backspin, fand ich total interessant, weil er auch eine total, einerseits eine präsente, aber auch eine sehr interessante Person ist. Ich fand das super, wie ihr da zu dritt auch so differenziert und dann auch klar miteinander gesprochen habt. So, fand ich cool.
Ja, das freut mich. Ja, die Backspin, also legendäres Hip-Hop-Print-Magazin auch, kommt jetzt aber doch nochmal raus, habe ich gesehen, irgendwie als so eine Kooperation von The Ambition, einem Consulting, Hip-Hop- und Marken-Consulting von Toxic Cargol mitgegründet, der Hip-Hop.de-Chef. Und irgendwie haben sie jetzt eine Kooperation, dass, glaube ich, nochmal 4000 Backspin-Exemplare existieren werden. Das war ja auch ein bisschen die Frage am Ende sogar, dass ich gefragt habe, Nico, glaubst du, dass da irgendwas nochmal printmäßig rauskommen kann in super limitierter Version? Fand ich lustig, als ich das dann gestern auf LinkedIn gesehen habe.
Ach so, hat er dann gar nicht gelöst, ne?
Nee, also dann ich glaube, damals war es vielleicht auch noch nicht klar. Wir haben das Interview im Oktober schon aufgezeichnet, glaube ich. Also auch Corona geschuldet, weil wir da mehr in diesem Staffelformat, bei Thema Takt mache ich eigentlich Interview und dann bringe ich es halt raus. Hier haben wir mehr so diesen Ansatz, dass wir dann auch schon vorproduzieren und dann war halt die nächste Corona-Welle gerade da und dann haben wir halt lange gewartet, bis die zweite Staffel rauskommt und hatten dann jetzt, glaube ich, 4 Interviews, bevor das erste überhaupt erschienen ist.
Ja, das ist schon ganz interessant, weil das auch so ganz gut repräsentiert, wie es gerade so im Medienbereich auch beim Hip-Hop grad läuft, ne? So das Backspin, wie du schon sagst, ein relativ legendäres Magazin, wurde, glaube ich, 2018 oder so eingestellt oder noch eher, kommt jetzt 4000 Stück wieder, gibt's, glaube ich, bei Snipes. Ich glaube, jetzt in diesem Augenblick kommt es, glaube ich, sogar raus. Anlässlich einer Serie, Almost Fly. Und da greifen dann so ganz viele Mechanismen ineinander. Und die beiden, oder wen du da angesprochen hast, Tobias Cargol und Philipp Böndel, das sind ja auch diejenigen, die dieses Buch geschrieben haben. Ich weiß nicht, ob du das kennst, Erfolgsformel Hip-Hop. Ich hatte das jetzt, oder ich lese es gerade so und fand auch nochmal total interessant, weil ja gerade im Hip-Hop so diese Kombination aus Business, Kommerz oder wie auch immer man das nennt, so total gut funktioniert. Also da wird das nochmal ganz gut beschrieben, wie gut das funktionieren kann. Einfach so ein bisschen aufgrund der Historie, aufgrund der Geschichte, wo man dann vielleicht dann im Punk oder im Rock oder wie auch immer so ganz schnell von Sellout oder wie auch immer spricht, ist das im Hip-Hop total klar, dass das so funktioniert. Ne?
Gibt es da überhaupt Beispiele? Also dass Punker, sag ich mal, in so Kooperationen solche Moves gemacht haben, da wirklich eine große Kollaboration, wo klar war, da verdienen jetzt einen Haufen Geld und das irgendwie hinbekommen haben.
Da müsste ich ein bisschen drüber nachdenken. Also das Einzige wäre, oder was am ehesten ist, so diese Klamottengeschichte, zum Beispiel Atticus. Ich weiß gar nicht, ob es Atticus so in der Form noch gibt. Ist ja, glaube ich, mit begründet worden von Blink 182. Aber ansonsten glaube ich eher dann in diesem Klamottenbereich und darüber hinaus so große Kooperationen. Gibt es bestimmt, fallen mir jetzt so spontan gar nicht immer so ein. Aber ich glaube, da ist man im Hip-Hop auch einfach auch so ein bisschen geschäftstüchtiger und irgendwie funktioniert es ja auch besser. Muss man ganz, ganz klar sagen. Denke ich schon. Gut, man muss halt auch gucken, ne? Das ist halt auch einfach gerade es ist einfach sehr populär, ne? Also da geht natürlich auch viel mehr, das sind einfach viel größere Künstlerinnen und Künstler und da fällt es natürlich den Marken viel, viel leichter. Wobei ich auch immer, also ich, ne, da muss ich mir ja total outen, also ich gucke da ja wirklich nur so von außen drauf, ne? Aber wenn man dann auch immer mal wieder sieht, so was da für Kollaborationen gemacht werden, wenn hier der Nico Backspin mit Porsche zusammenarbeitet, um Dokumentation zu machen, dann wenn man Porsche durch Deutschland brettert, um Reportagen, Dokumentation aufzunehmen, das finde ich total krass. Also da hätte ich vor Jahren, oder tatsächlich hätte ich bis zu dem Zeitpunkt, wo ich es gesehen habe, hätte ich gar nicht gedacht, dass das so geht. Und da bin ich vielleicht ein bisschen weltfremd und hinterwälterisch so, aber es finde ich enorm, dass das so aufgeht.
Ja, also klar, im Hip-Hop-Bereich gibt's halt mega viele oder wahrscheinlich sind alle großen Marken da schon eh, ne, also ja. Was Sportkleidung angeht, sowieso, ne, auch wer dann da in Werbespots ist oder auf Plakaten, da schnappen die sich natürlich schon seit Jahren alle. Und auch kleinere sind da, glaube ich, schon am Start. Auch Red Bull ist ja auch schon seit Ewigkeiten sehr verbandelt, wobei die ja auch abgebaut haben, also das die Studios zumachen und so weiter und dann sagen, nee, wollen wir jetzt doch nicht mehr so viel Kohle reingießen und so, weil es ja auch immer viel Gegenwind gab, ne, wegen des Gründers, dass viele auch einfach per se gesagt haben, nee, wollen wir nicht. Aber die machen ja auch immer noch diese Soundclashes und haben da ja auch so ein bisschen Vorreiterrolle, die dann auch, glaube ich, andere kopieren, aber gar nicht so das Budget haben, um sowas jetzt in der Richtung zu machen, also so ganze Konzerte. Spotify ist natürlich auch, ne, die haben zumindest eine Zeit lang die größte Playlist, die Modus Mio Playlist, haben da, glaube ich, zwei Events zugemacht. Das glaube ich dann schon relativ schnell gelassen. Aber da hat man auch gesehen, also ich war auf einem hier in Berlin und da war die Zielgruppe schon sehr, sehr jung. Also das war auf jeden Fall krass und hat auch gezeigt, dass die Hits anscheinend, also habe ich einfach daraus abgeleitet, sehr, sehr vergänglich sind. Also Rin ist da aufgetreten, Trettmann auch und die hatten halt die neuesten Hits performt. Da sind die Leute abgegangen, aber zu den eigentlich zu dem Zeitpunkt schon noch größeren Hits, weil ja schon älter, die so ein Jahr alt waren oder zwei Jahre alt, da sind die Leute nicht so abgegangen und da hatte ich dann echt das Gefühl, okay, ist es für die jüngeren Leute, die teilweise vielleicht auch 16 waren oder so, ist es für die dann schon so out? Ist es für dir, nee, komm, den Song, dazu feiere ich nicht mehr. Da war ja letztes Jahr Blackout Rin. Ey, komm, bring mal den ganz neuen.
Aber das ist eine gute Frage, weil das ist so ein bisschen die Frage auch der Medienlandschaft. Das hatte ich mir nämlich im Vorfeld auch nochmal angeguckt und fand es auch enorm. Also ich habe das, wenn man das so vergleicht, zu dieser Rock-Punk-Indie-Welt, ist ja diese Hip-Hop-Medienwelt zum Teil noch sehr groß aufgestellt und ja auch, es gibt ja wirklich, wir haben über Backspin gesprochen, das Magazin, das Printmagazin gibt's jetzt zwar wieder, aber die haben ja ihren Tätigkeitsbereich vor allen Dingen ins Digitale verlegt, wie ganz viele andere auch. Es gibt hiphop.de, es gibt 16 Bars, die ja hier aus Osnabrück auch kommen, so. Ich habe mir das im Vorfeld auch, oder rap.de im Vorfeld auch nochmal angeguckt, das sind ja Magazine, die sind ganz früh gestartet eigentlich, die gibt's schon viele Jahre lang. Und die haben zum Beispiel auf YouTube sechsstellige, und ich glaube, 16 Bars hat sogar 1 Million Abonnenten oder so. Mhm. Das ist ja total enorm zu sehen, wie das funktioniert. Also machen die das einfach anders als die anderen oder ist einfach zu viel, oder was heißt nicht zu viel, ist einfach eine unglaubliche Aufmerksamkeit mittlerweile auf diesen Themen drauf.
Also ist, glaube ich, auch viel diese Machermentalität. Ich weiß nicht, die ist ja, glaube ich, im Punk auch da, ne? Also da gab es ja auch schon sehr früh so Fanzines und so, dass man gesagt hat, wir machen einfach unseren eigenen Scheiß. Aber ich vermute mal, dass es bei allem, was so in Videobereich geht oder sowas, vielleicht ein bisschen anders ist, weil man sich da ja schon schneller mal selbst darstellt oder so. Also dass jemand jetzt nicht unbedingt sagt, ich will ein Video-Interview geben, weil das ist mir auch schon zu Kommerz oder so. Ich weiß nicht, wie du das wahrnimmst. Vielleicht vor 10 Jahren auch nicht mehr so. Ne? Also die Anfänge wahrscheinlich schon eher. Aber es gibt mit Sicherheit da auch nochmal eher Leute, die sagen, ey, ich will vielleicht auch gar keine Interviews geben. Also im Rap ist ja auch per se natürlich die Sache, die Person, die da sehr viele Zeilen in einen Songtext reinpackt, hat die vermutlich auch selbst geschrieben und die sind dann vermutlich auch autobiografisch irgendwo. Und im Punk ist es unter Umständen ja auch so, oder an sich, das war auch mal bei Genius ein bisschen das Problem, dass in anderen Musikrichtungen dann schon viel eher gesagt wurde, ich will doch meine Songtexte nicht erklären. Ja, also wenn man dann so einen Bob Dylan-mäßigen Songtext, der auf drei Ebenen funktioniert hat, dann will man vielleicht auch nicht sagen, wie man das gemeint hat, völlig klar. Man möchte es auch den Fans viel eher offen lassen. Und dadurch könnte ich mir vorstellen, sind die Anfragen dann auch eher schüchterner, dass man gar nicht so weiß, will die Person wirklich von sich erzählen? Und wenn die Person nicht von sich erzählen will, ist es halt für die meisten schwieriger, überhaupt ein Interview zu führen. Also ich kann das natürlich jetzt dann ganz gut über Musikbusiness, aber man wird ja insbesondere auch mit Punk-Bands oder so auch nicht unbedingt darauf kommen, dass sie jetzt Bock darauf haben, darüber zu reden. Also abgesehen davon, dass es jetzt auch schon sehr theoretisch ist. Also die meisten Menschen würden ja sagen, hey, ich treffe da jemanden, ich quatsch über seine Mucke als allererstes, dann vielleicht noch über sein Leben und dann, was alles noch kommt. Aber ich weiß halt, wie gesagt, nicht, wie viel Bock auch Leute darauf haben. Also kannst du das so ein bisschen einschätzen? Die meisten Rapper waren damals, glaube ich, sehr schnell am Start für Interviews. Dann kam halt so diese Instagram-Welle und haben dann auch ganz viele gesagt, nee, wir geben überhaupt gar kein Interview, weil wir machen das einfach selbst. Wie war das so im Punk- oder im Rock-Bereich?
Also tatsächlich ist das alles ein riesengroßes Fragezeichen für mich, wenn ich das so vergleiche. Also ich weiß von früher, ich habe auch in einer Promo-Agentur gearbeitet, da hatten wir super viel mit Online-Fans zu tun. Es gab zum Teil dann Interviewtage und dann bist du nachher am Ende mit 10, 20 Interviews rausgegangen. Das hast du ja heutzutage alles so in dieser Form auch gar nicht mehr, weil die Medien halt auch tatsächlich wegbrechen oder auch einfach nicht mehr so diese Tragweite haben, diese Reichweite. Ne? Und das ist das, was mich so ein bisschen umtreibt und mich fragt, warum ist das im Hip-Hop so? Ich habe im Vorfeld, also jemand, der sich mit Hip-Hop jetzt gar nicht so auskennt, der denkt dann halt erstmal so, ja gut, das sind diese ganzen Rüpel-Geschichten, jeder hat Beef mit jedem, ne? Bisschen übertrieben jetzt dargestellt und das ist so das Unterhaltsame, aber tatsächlich ist es auch so, ich fand das enorm, es gibt ja zum Beispiel gerade bei Backspin, der Nico macht das ja so, der stellt sich dann einfach eine Stunde mit Kollega das Interview, war auch total krass zu sehen, vor 3 Jahren, stellt sich dann irgendwo dahin. Und dann wird dann irgendwie über eine Stunde gefilmt und die reden einfach über ganz viele Dinge. Da kam auf einmal so ein Passant, hat dann noch irgendwie mitgemischt so. Und das gucken dann über 1 Million Leute an. Mhm. Und das ist ja, also, und das funktioniert da richtig gut. Also, das ist ja nicht nur ein Beispiel, das sind ja ganz viele Beispiele. Und da frage ich mich tatsächlich so, woran liegt das denn? Also, haben dann diese Personen, diese Musiker einfach viel mehr zu erzählen, was auch immer es ist? Oder ist es dann am Ende so ein bisschen so dieses, dass in anderen Bereichen das einfach zu uninnovativ ist?
Ich meine, erstmal muss man sagen, der Hip-Hop ist auch, was die Medienlandschaft angeht, das sagt Nico ja auch in unserem Talk This Way Interview, dass die Backspin nicht mehr so existieren wird, wie sie es noch tut, dass dieses Magazinmodell einfach nicht mehr zeitgemäß ist, sondern dass er auch glaubt, dass man in Zukunft viel eher so ganz einzelne Projekte machen muss und dann eben Partner haben muss. Ja. Also eben hiphop.de ist da ganz ähnlich, ne, dass die zum Beispiel mit Teufel dann zusammenarbeiten, um ihre Sachen überhaupt finanzieren zu können. Also da wird schon auch sehr geguckt, wie kriegt man überhaupt noch Journalismus hin. Na, das ist jetzt nicht so, dass das Hip-Hop da einfach ganz entspannt durchläuft, sondern auch die Juice oder Rap.de vom gleichen Verlag, die waren mal da und haben auch Interviews gemacht. Juice insbesondere halt als Printmagazin lange, wollte dann den Wechsel in Online machen, hat es aber halt leider nicht geschafft. Und Rap.de ähnlich. Und die existieren jetzt zwar noch, aber mehr so als von ganz, ganz wenig Manpower geführte Insta-Kanäle, wo dann auch irgendwelche Partnerschaften gemacht werden, um noch irgendwie ein bisschen Geld daraus zu pressen. Leider ist es so. Und was du sagst mit Kollege oder so, oder auch ein Flair ist so ein Klassiker, Manuelsen, das sind halt Leute, die gucken sich Leute, glaube ich, auch an, die sich überhaupt gar nicht für die Mucke interessieren. Das ist dann halt einfach, man weiß, das Interview unterhält mich jetzt irgendwie. Bei Kollege ist dann natürlich nochmal irgendwie wahrscheinlich das krasseste, der einfach sehr viel Scheiße gebaut hat. Also ich höre seine Mucke jetzt auch nicht mehr, weil es mir dann irgendwann auch gereicht hat. Ich war früher auf Konzerten sogar von ihm und hat es dann aber ja irgendwie an sehr vielen Stellen über die Stränge geschlagen und fand es dann einfach auch kindisch und würde mir jetzt auch kein Interview mehr mit ihm angucken. Also das wäre für mich einfach Zeitverschwendung. Ich glaube, es geht auch ganz vielen im Hip-Hop so. Wir sind ja auch alle ein bisschen älter geworden. Aber der hat es natürlich dann auch gerade mit dem Echo, ne? Also irgendwo ja. Scheiße für ihn und Farid Bang, dass sie da sehr viele Partnerschaften verloren haben. Aber jeder kennt sie seitdem, denke ich mal, ne? Also das war ja in allen möglichen Medien drinne, wurde sehr viel diskutiert und für die Namen hat das dann natürlich schon viel gemacht und das sorgt dann natürlich auch dafür, dass vielleicht auch von Leuten, die null mit Kollegah was anfangen können, aber irgendwie wissen wollen, was sagt er denn jetzt? Also vielleicht auch eine Lehrerin, die 50 ist oder so, die einfach sagt, ah, okay, da gucke ich mir doch mal an, was der jetzt so zu sagen hat, weil der hat ja vielleicht immer noch einen gewissen Einfluss auch auf jüngere Leute und so. Und ich glaube, das sind ganz, ganz viele Sachen, die man jetzt nicht so mit dem Punk-Bereich vergleichen kann, weil die Personen eh so überlebensgroß gemacht werden. Ne? Da ist ja keine Band, wo man vielleicht nicht mal weiß, wer ist ein Bandleader oder so oder wer ist Drummer oder so. Also klar, Feine Sahne Fischfilet und so sind dann auch nochmal präsenter. Haben ja auch eine Check Your Head, eine Hip-Hop-affine Agentur viel dahinter gehabt und so. Das hat vielleicht geholfen. Aber ansonsten hat man ja nicht so viele Figuren, die sowohl irgendwie ja für Aufregung sorgen, würde ich mal sagen. Also klar, ein Campino ja, ist auch ja. eine Instanz, aber ist jetzt ja auch wirklich, kannst ja kaum jemanden damit vergleichen, wie lange der am Start ist und Toten Hosen und die stimmt, Wandlung ja. und so weiter. Also da wüsste ich jetzt auch gerade im deutschsprachigen Bereich gar nicht mal so viel. Also Monchi natürlich, eine Feine Sahne Fischfilet, der dann auch ein Buch geschrieben hat und so. Kann man dann wahrscheinlich nochmal ganz gut ranziehen, aber ich wüsste jetzt außerdem nicht so viel. Was würdest du sagen, ist so relativ präsent im deutschen Bereich? Ist das überhaupt deutschsprachig oder sind da auch die Leute eher so, ich höre eigentlich nur englischsprachigen?
Ja, das ist klar, das gibt's bestimmt auch. Also, was du halt, das wollte ich nochmal sagen, gerade mit den Interviews, das finde ich nochmal ganz spannend, weil eigentlich ist so, ich hätte nie gedacht, also wenn du sagst, die 50-jährige Lehrerin oder so, guckt sich das an, okay, fair enough, so, aber ey, hätte ich nie gedacht, dass so viele Leute sich so ein über einstündiges Interview dann da reinziehen. Ne? Das ist das, wo ich das vergleiche, sobald wir hier mal ein einstündiges Interview aus dem Backstage oder so reinkriegen, so das ganz offen gesagt, da schlafen dir fast schon die Füße ein, ne? Also das ist echt schwierig. Und dann habe ich wirklich mal versucht zu vergleichen, das ist total schwierig zu vergleichen, ne? Eben so diese Rap-Interviews, Kollegah oder wie auch immer, und dann einfach mal so geguckt, was gibt's so für Interviews von so einer Band wie Electric Callboy, wie sie ja jetzt heißen, so, und das sind völlig andere Aufrufraten, ne? Also die sind so im mittleren fünfstelligen Bereich maximal, aber zum Teil auch wirklich ganz weit drunter. Was du nochmal sagst mit Flair, fand ich total auch interessant, habe ich mir angeguckt. Der hat ein Interview gegeben, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, mit Serdar Somuncu.
Nee, das habe ich nicht gesehen.
Das ist total unterhaltsam, das ist total geil. Also fand ich auch irgendwie krass, dass die beiden so zueinander kommen. Und da muss ich sagen, total unterhaltsam, ne? Also das habe ich mir irgendwie aus Versehen auch eine Stunde angeguckt. Also das war wirklich so meine Vorbereitung, mal hier reingucken, da, und dann bin ich irgendwie dran geblieben. Das ist total witzig, ne? Das ist total unterhaltsam und irgendwie kriegen sie es dann ja auch alle hin, aber vielleicht liegt das dann auch wirklich so an diesen Charakteren. Keine Ahnung. Also auf jeden Fall. Da kann ich sagen, also das ist wirklich ein sehr unterhaltsames Interview.
Also gerade bei Flair ist es auch so, dass er halt dann irgendwie alle 3 Monate so ein langes Interview gibt und das funktioniert halt irgendwie. Also auch nicht mehr so wie früher, glaube ich. Aber dass es dann halt trotzdem die 100.000, 300.000 Aufrufe noch knackt. Die Millionen jetzt nicht unbedingt, aber selbst das ist ja in dem sehr hart umkämpften Markt schon sehr schwierig, das überhaupt hinzubekommen. Enorm, ne? Also TV Straßensound ist ja zum Beispiel auch noch eine Instanz, die wirklich viele Videointerviews macht und ich glaube sogar noch ein bisschen mehr als früher mal. Die haben zum Beispiel als Partner auch irgendwie Monster Energy oder so. Finde ich auch spannend, dass sie es irgendwie mehr so durch die Hintertür geschafft haben. Also die waren nie so groß wie jetzt 16 Bars oder so, die auch gerade mit Vis-a-vis, was ja auch so eine Legende einfach ist, die halt da, wie alt sind die Interviews? Bestimmt teilweise 15 Jahre alte Interviews haben und so. Aber irgendwie war TV Straßensound irgendwann da und haben es auch geschafft, einfach eine gute Relevanz zu haben, vor allem dann eben so in dem Straßen-Rap-Sound Bild, aber gehen auch in einen ganz breiten Bereich, auch tolle Interviews ganz oft.
Wobei man ja sagen muss, auch da finde ich das zum Teil krass zu sehen, dass ja die Leute, die Interviews führen, zum Teil auch dann ältere Leute, in gewisser Weise auch sehr populär sind, ne? Wir haben jetzt viel über Nico Backspin gesprochen, auch da schon verrückt, dass er im Grunde fast schon ein Künstlername, ne?
Ja, auf jeden Fall.
Und Markus Steiger, Falk Schacht hast du eben erwähnt, das sind ja alles so Namen, die schwirren so rum, die kennt, glaube ich, jeder, der so mit Rap zu tun hat. Und darüber hinaus auch irgendwie. Und ich bin mir nicht so sicher, ob es das so in diesem, in anderen Bereichen so gibt. Also mag auch gern jeder, der hier zuhört, da mal aufschreien und sich mal melden.
Ja, vielleicht so Markus Kafka oder so.
Vielleicht ganz vereinzelt. Ne? Aber so in dieser, sag ich mal, in dieser Popularität, in dieser auch eigenen Reichweite, gibt's das, glaube ich, so gar nicht ohne weiteres.
Ja, ich glaube, wäre jetzt eher so Markus Kafka-mäßig MTV früher moderiert oder sowas. Sowas gibt's bestimmt noch, aber ich glaube, viele sind auch aus dem Moderationsbereich dann einfach weg gewesen. Und im Hip-Hop sind die Leute, glaube ich, dann einfach länger am Start geblieben, hatten vielleicht auch mehr Bock auf das so an sich. Also ist ja eh leichter greifbar, dass man sagt, ey, ich finde Hip-Hop geil, das hat viele Schichten, ob Tanz, Graffiti, Rap, DJing und so, da kann ich mich richtig austoben, bis zu einem gewissen Grad, vielleicht irgendwann ist es dann auch ausgespielt, aber kann da richtig lange dranbleiben, 10, 20 Jahre. Und in anderen Bereichen vielleicht ist man dann so ein bisschen mehr, dass man sagt, ja, für die ersten 10 Jahre fand ich Punk cool. Aber ich kann mir jetzt nicht vorstellen, 20, 30 Jahre Punk-Interviews zu machen. Keine Ahnung. Also es ist auch nur eine steile These. Aber ich glaube, bei diesem Hip-Hop-Ding gibt's halt zum einen diese Zugehörigkeit, zum anderen auch, dass es halt viele krasse Wandel gibt. Ne? Also gibt ja auch Punk, Post-Punk und so, aber unterscheidet sich jetzt vielleicht nicht so gravierend wie Rap aus den 80ern zu dem Rap, wie er jetzt ist, ob man es mag oder nicht. Ne? Gibt auch sehr viele, die sagen, aber auch schon seit 20 Jahren sagen, früher war alles besser, natürlich. Aber insbesondere als Autotune dazu kam, haben dann natürlich viele gesagt, so, boah, seitdem Autotune da ist, ist es richtig scheiße und so. Und ich kann es auch teilweise nachvollziehen. Ne? Also für mich war Hip-Hop auch irgendwie am spannendsten, wenn es textlich stark war. Also Megalo immer noch mein Lieblingsrapper, auch weil er sowohl die geilen Zeilen hat, als auch die geile Stimme, die geilen Beats und so. Da passt dann irgendwie alles. Aber habe ich halt sehr, sehr selten auch im deutschsprachigen Rap. Also es ist jetzt nicht so, dass ich da viel höre.
Ja, wobei man aber zumindest, um das nochmal so zu sagen, hinsichtlich der Journalistenseite, dass auch alles Leute sind, wo ich das Gefühl habe, so, die haben auch diesen Macher-Spirit mit übernommen. Die haben dann auch relativ schnell erkannt, dass sie selber auch aktiv werden müssen, auf Labelseite, auf Agenturseite, wie auch immer. Ne, wir hatten das gerade erzählt, Nico Backspin macht viele Kooperationen oder auch Tobias Cargill und viele Bundle, die ja dann auch im Grunde genommen eine Agentur gegründet haben, eine Hip-Hop, also eine Agentur, die Vermarktung von Hip-Hop im Grunde genommen darauf spezialisiert ist. Oder zum Beispiel auch wirklich, wo du denkst so, das ist total krass, wohin das mittlerweile führt, die ja dann einen Podcast im Handelsblatt machen. Wahnsinn, ne? Also das ist zum Beispiel auch, wo man irgendwie das Gefühl hat, so wow, da irgendwie, die können das einfach auch nochmal besser monetarisieren, die ganzen Leute.
Ja, ja.
Oder wollen es einfach auch dann so monetarisieren.
Die meisten haben ja auch gerappt. Also ich glaube, es gibt wenige Rap-Journalisten, die nicht selbst irgendwie so ein bisschen zumindest Bock gehabt hätten, die Person zu sein, die dann interviewt wird als eben Künstler. Und vielleicht ist es auch das so ein bisschen, keine Ahnung. Also ich weiß nicht, wie viel, wahrscheinlich sind die meisten Rock-Journalisten auch musikalisch, würde ich jetzt mal vermuten, dass man zumindest ein Instrument spielt. Aber es ist natürlich was anderes, ob man jetzt eben der Bandleader ist, ob man selbst der Rapper ist oder ob man doch lieber im Hintergrund oder eher im Hintergrund die Gitarre spielen würde oder so. Und vielleicht ist es auch das ein bisschen, dass der Hip-Hop-Journalismus eben auch von diesen Persönlichkeiten lebt, die sich selber auch schon vorher mit dem Mikro aufgenommen haben und dann eben weniger Scheu haben, das dann auch eben in journalistischer Weise zu tun.
Hast du eigentlich noch so einen Blick auf andere Musikmedien, jetzt abseits von Rap und Hip-Hop, wo du sagst, die begeistern dich noch?
Also ich höre sehr viel Musik und lese mir dann halt mittlerweile so Reviews oder Bestenlisten am häufigsten durch. Aber ich habe jetzt eigentlich nicht mehr so ein Medium, dem ich folge und wo ich dann denke, okay, da gibt's jetzt richtig viel, also Musikbusiness, ne, Music Business Worldwide oder Musikwoche lese ich dann eben für meinen Podcast Und ansonsten so das Musikalische auch, weil ja wenig berichtet wird ganz oft über die Leute, die einen da vielleicht interessieren könnten. Ja. Nee, also irgendwie ist es eine Flut an Musik, die versuche ich so einigermaßen hinzubekommen, dass ich sage, wenn Rolling Stone Magazine sagt, das ist eins der 50 besten Alben des Jahres bis jetzt oder so, dann ist es wahrscheinlich nicht scheiße, dann höre ich doch mal rein. Und das ist ja auch jetzt sehr leicht möglich, ne, Spotify an, drei Songs, ah, ist nicht meins, na, dann höre ich mal das Album 49 und so. So benutze ich Medien jetzt gerade eigentlich. Also Interviews höre ich mir, wenn dann als Podcast an, aber auch eigentlich weniger Künstler. Ich finde es dann auch spannender, teilweise eben nicht unbedingt zu wissen, was da jetzt alles hintersteckt. Also vielleicht auch gerade im Rockbereich oder so. Da habe ich jetzt halt auch relativ viel Zeug gehört, was ich halt noch gar nicht kannte, weil Rap dann so ein bisschen durchgespielt war, habe ich dann halt auch mich mal durch Metal-Listen und so durchgehört und mir da meine Playlist zusammengebastelt, wo ich dann eben auch zu jogge. Und habe da ja auch Eskimo Callboy, fand ich ja lustig, dass ich dann gesehen habe, ach, ihr hattet die gesigned damals. Ja. Und habe mir dann da mal auch die Diskografie, also ich höre mir dann auch wirklich einfach alles an.
Okay.
Manche Alben dann zweimal. Also wenn ich merke, okay, grob gefällt mir das und ich muss jetzt aber von dem Album, von den 16 Songs, muss ich mir jetzt so meine zwei, vielleicht drei in meine Playlist picken, die ich wirklich häufig hören möchte. Und so entdecke ich da mega viel Musik, aber wirklich durch Spotify. Und ich glaube, so geht's auch sehr, sehr vielen jungen Leuten so. Und habe jetzt auch, wie gesagt, ich wüsste jetzt auch nicht mal unbedingt, selbst Alicia Keys oder so, die ich spannend finde als Künstlerin, weiß ich gar nicht, ob ich mir ein Interview angucken würde. Weiß nicht, ob mich das genug reizen würde, da jetzt eben eine Stunde, eine halbe Stunde oder so zu investieren, um das zu lesen, weil mir die Musik eigentlich schon reicht, blöd gesagt. Und das ist natürlich auch so eine Grundfrage für Musikmedien an sich, so weshalb ich auch da mit Thema Takt gesagt habe, hey, ich glaube, das ergibt viel mehr Sinn, die Musik-Business-Leute zu interviewen, weil da haben halt sehr viele Leute was von, also aufstrebende KünstlerInnen und alle, die irgendwie ins Business wollen, wie auch mit deinem Podcast, dass die Leute dann was Neues erfahren und die KünstlerInnen, die ja unter Umständen gar keinen Bock so wirklich aufs Interview haben oder so.
Ja, richtig.
Oder die halt auch einfach nicht gehört werden, weil bei manchen Künstlern braucht vielleicht auch wirklich nicht mal ein einziges Interview, blöd gesagt, da ist schon ein Dritte wäre viel zu viel, aber vielleicht auch Nummer eins schon viel zu viel. Ja, also um deine Frage nochmal kurz zu beantworten, mir fällt jetzt gerade kein Medium ein, wo ich häufig bin.
Okay, aber dann, man muss ja die Chance immer nutzen, also die Leute, die hier zuhören, können natürlich auf jeden Fall Thema Takt und Talk This Way mal auschecken, wenn sie das noch nicht schon getan haben. Aber hast du denn noch vielleicht andere Podcasts oder auch Leseempfehlungen, die du aussprechen kannst?
Boah, dann muss ich mal kurz mein Handy holen.
Ja.
Weil sonst vergesse ich natürlich alle.
Da fehlen immer so zwei, drei, wo du sagst so, wer bis jetzt dran geblieben ist und gehört hat, der dem gefällt vielleicht auch das und das.
Ja, ich gucke mal kurz in den Musikbusiness-Bereich.
Du kannst auch was anderes sonst empfehlen.
Ja, ich check mal ganz kurz. Ach so, ja. Also im Musikbusiness-Bereich die Musikerschmiede. Ich weiß nicht, ob du den schon kennst.
Nee.
Der ist ganz cool. Also auch so mit GEMA-Fragen und so, moderieren das zu zweit und kann man auch ganz entspannt viel mitnehmen. Ansonsten Handelsblatt Morning Briefing habe ich ja schon genannt. The Journal von The Wall Street Journal ist auf jeden Fall auch ein täglicher Podcast mit immer einem Thema, was sehr spannend ist. Und ansonsten höre ich noch auf den Punkt häufiger von einer Süddeutschen Zeitung, um dann mal so auch über ein Thema vor allem ein bisschen mehr zu lernen, aber auch nur in 10 Minuten. Und den letzten, das geht so um Wirtschaftskriminalität, Macht und Millionen, höre ich auch ganz gerne.
Ja.
Aber
das wollte ich mir noch anhören mal, ja.
Aber das Krasseste ist eigentlich Wondery. Da habe ich sogar die Wondery-App und so ein Monatsabo von 4 €, weil die machen halt extrem viel so Storyteller-Podcasts, also Kampf der Unternehmen oder Business Wars heißt es auf Englisch. Gibt's auch gratis, aber dann immer mit Werbung. Das finde ich zu nervig, wenn so zweimal Werbung in 30 Minuten ist oder weniger. Und deswegen habe ich gesagt, komm, kaufe ich das. Und da gibt's halt echt so viele Podcasts, die ich mir da wirklich reinbinge, weil das dann so sechs Folgen über Nike gegen Adidas sind und so. Und das finde ich halt wirklich spannend.
Okay. Ja, cool. Muss ich auch sagen, also es fällt mir oft schwer, hinterherzukommen, weil das auch, das ist ja ähnlich wie bei der Musik, es kommen ja immer wieder neue dazu, erstaunlicherweise. Was heißt erstaunlicherweise? Ne? Logischerweise kommen immer wieder neue dazu. Und es ist auch immer wieder so, dass man das Gefühl hat, es ist der Wahnsinn, wie sich zum Teil auch die Qualität steigert. Also auch die Audioqualität oder diese Produktionsqualität.
Ja, also Öffentlich-Rechtliche sind ja eh schon lange mit einem extremen Output. Also das war, als ich meinen ersten iPod hatte, schon krass, dass ich gedacht habe, wow, das kann ich ja irgendwie 40 Stunden direkt runterladen an einem Tag. Alles cool, Deutschlandfunk, das Feature und so. Also da gibt's auch super viel. Ich komme halt nicht so hinterher. Also ich habe da einfach mehr ausgesiebt. Aber es gibt schon so viele geile Podcasts. Hast du denn noch einen Tipp eigentlich, den du noch nie hier verraten hast?
Ach, ich weiß nicht, ob ich den noch nie verraten habe, beziehungsweise ich glaube, dass der den nicht immer erzähle, aber das ist für mich tatsächlich ein leuchtendes Vorbild, nämlich How I Built This mit Guy Raz. Das ist ein mega cooler englischsprachiger Podcast, der halt so super cool produziert ist mit eigenem Soundgewand und so weiter, cool geschnitten, und da sind dann auch wirklich Gründer von so ganz großen Firmen, ich glaube von Delta Airlines, aber auch von Subpop und so weiter dabei. Das macht immer total Bock zu hören, weil das halt doch so exzellent geschnitten ist. Der Moderator ist der Hammer. Ansonsten bin ich auch gerne beim OMR-Podcast dabei. Was ich auch immer empfehle, das ist sehr nischig, Kassenzone. Das ist ein E-Commerce-Podcast mit Alexander Graf. Das ist wahrscheinlich schon sehr nerdig. Aber das kann ich wirklich sehr empfehlen. Und gut, seit neuestem, ich bin vielleicht ein bisschen später an der Doppelgänger-Podcast. Den finde ich auch gut, der immer viele Wirtschaftsthemen dann auch oder Aktien und wie auch immer Themen
behandelt. Ja, ja.
Genau. Ja, tatsächlich bin ich gar nicht immer so viel in den im Musikbereich dann auch unterwegs, weil ich das Gefühl habe, man muss sich auch mal so in anderen Bereichen dann aufhalten.
Voll. Wie entdeckst du denn das Musik?
Ey, super schwer. Tatsächlich ist es so, dass ich ja den ganzen Tag hier arbeiten muss, und wenn ich offen gestanden zu Hause bin, bin ich so K.O. und habe dann auch eine Familie sitzen, dass das gar nicht so einfach ist, Musik zu entdecken. Und das funktioniert, wenn dann auf diesem klassischen Weg über Spotify und diese ganzen Discovery-Möglichkeiten, wo man mir tatsächlich auch relativ viel ja auch zugeschickt wird, muss ich gestehen. Oder ich tatsächlich dann auch nochmal in irgendwelchen Magazinen drüber stolper. Tatsächlich kriegen wir ja auch noch viele Printmagazine zugeschickt, und da suche ich mir dann teilweise auch nochmal was raus. Aber auch ich habe halt wenig Zeit dazu, muss ich gestehen.
Was ist im Rockbereich so das Medium, wo man gerne drinstehen möchte? Oder ob online oder in Print? Wo sagt man so, yes, da haben wir es geschafft?
Ja, ehrlich gesagt ist das eine schwierige Frage. Natürlich ist das so ein bisschen genreabhängig. Ne? Wenn du Metal machst, dann ist es vielleicht dann der Metal Hammer. Wenn du so ein Indie-Folker bist, dann vielleicht im Rolling Stone. Im Alternative-Bereich dann vielleicht auch im Visions oder so oder im Fuse. Es gibt jetzt aber auch nicht so dieses eine Übermedium, würde ich behaupten. Also das existiert nicht. Tatsächlich wollen alle mal in irgendwelche Spotify-Playlisten. Das ist irgendwie so, worum es sich dreht. Und
welches ist die wichtigste für Metal?
Das ist ja immer so gestaffelt, ne? Das ist so pyramidenmäßig gestaffelt. Also das fängt an bei wie heißt es denn jetzt? Jetzt komme ich gerade nicht auf den Namen.
Kick-Ass Metal kenne ich.
Nee, das ist schon ganz, ganz hoher, ne? Dann gibt es ja eine All-New Metal, die ist, glaube ich, so einen drunter. Und dann wie heißt sie denn jetzt? Es gibt New Blood und New Core. Genau. So, also so ähnlich ist das dann so gestaffelt, so ein bisschen. Genau. Wobei das ja auch alle zwei, drei Jahre sich dann wieder wechselt. Wobei ich tatsächlich auch mal sagen muss, man muss nicht immer nur über Spotify sprechen. Auch es gibt auch andere gute Playlisten, zum Beispiel bei Apple. Also das, wenn man da dann mal drin ist in guten Playlisten, das funktioniert auch gut. Also das möchte ich auch nochmal so aussprechen, weil sich viele ja dann zu sehr auf bestimmte DSPs konzentrieren auch, beziehungsweise generell auf dieses Playlisten-Ding. Und da muss man sich auch noch auf andere Dinge konzentrieren. Also meines Erachtens liegt ja auch viel Macht darin, einfach selber zu machen, ne? Selber Inhalte zu gestalten, selber Inhalte ins Netz zu blasen, so was viele dann noch vergessen.
Mhm. Ja, gerade für neue Bands, denke ich mal, also ich vermute jetzt mal, dass im Metal die Playlist wahrscheinlich ein bisschen weniger Gewichtung hat als im Rap, wenn halt einfach irgendwie eine 16-jährige Person, die noch nie von irgendwie hiphop.de gehört hat oder so, was ja einfach wo ja. Fakt ist auch teilweise, wenn ihr sagt, oh, ich gehe jetzt einfach in die Playlist und höre mir da alles an, was da drin ist und fertig, da gibt es wahrscheinlich wenig Metal-hörende Personen, die dann noch nie vom Metal-Hammer gehört haben oder sowas, oder?
Ja, mit Sicherheit. Also davon gehe ich auch aus. Also das merkt man auch immer mehr, je jünger quasi die Bands und werden die hier auflaufen, desto weniger wichtig ist denen auch dann, muss man ganz ehrlich leider auch sagen, das Printmagazin. Mhm. Ja, das stimmt. Du, ich wollte dich zum Ende hin aber eigentlich nochmal fragen, ob es noch so andere Themen gibt, die dich gerade so ein bisschen beschäftigen oder umtreiben. Wir hatten das im Vorfeld ja auch nochmal kurz gesprochen, du hast zum Beispiel für den Deutschlandfunk einen Beitrag gemacht über NFTs im Hip-Hop. Ist das so ein Ding, was dich zum Beispiel gerade umtreibt?
Na, was heißt umtreibt? Also es ist mir halt sehr oft begegnet, gerade als ich meine Musikbusiness-Updates gemacht habe, dass dann halt immer wieder, okay, jetzt ist wieder in die NFT-Plattform 40 Millionen investiert worden, jetzt da nochmal 30 und hast du die noch nicht gehört? Also, dass ich einfach gemerkt habe, so, wow, das ist echt erstmal viel Kohle. Klar, verhältnismäßig, wenn man so mit anderen Industrien vergleicht, ist es nicht viel Kohle, 30 Millionen oder so. Da muss dann schon eher so Milliardenbeträge anpeilen, aber trotzdem halt recht präsent für ein Ding, was man sich jetzt noch nicht so vorstellen kann. Und genau, dann war das halt zufälligerweise im Hip-Hop-Podcast Mammut Remix, was übrigens ein schönes Beispiel ist natürlich für die Hip-Hop-Landschaft, wie sie sich auch verändert hat, dass man, Machiavelli, ein Podcast über Rap und Politik vom WDR, ja. WDR Cosmo, haben halt vor 3 Jahren das erste Mal gesagt, oder vor 4, wir wollen gerne sowas machen wie damals Kool Savas, der Rapper, als ein Mammut-Remix, ein Song, wo er noch, ich glaube, 16 Leute, 12 Leute, ich weiß nicht mehr, mit draufgeholt hat. Das machen wir jetzt als Podcast und das ist halt eine ganz schöne Tradition, was früher auch nicht so einfach war. Also in Genius-Zeiten ist schon aufgefallen, dass es schwieriger ist, da zusammenzuarbeiten. Ich weiß nicht, wie das so im Punk-Rock-Bereich ist. Ich könnte mir vorstellen, dass viele Leute dann auch für verschiedene Magazine schreiben, dass die Szene vielleicht ja, gar nicht so,
stimmt.
Also das gar nicht so Mauern gibt. Aber genau, da habe ich auf jeden Fall gesagt, komm, das Thema des Jahres für mich ist eigentlich unter anderem NFTs und Hip-Hop. Da haben wir dann da über 10 Minuten gequatscht. Und da kam dann die Anfrage von Deutschlandfunk, was dann ganz cool war natürlich, weil so mit der coolste Auftraggeber ist, Deutschlandfunk Kultur, ob ich da vielleicht auch drüber reden möchte. Und habe mich dann nochmal ein bisschen mehr reingefuchst. War auch fast ein NFT-Besitzer, wobei das jetzt ein bisschen übertrieben ist. Aber hast du es mitbekommen? Nas, der legendäre Rapper aus New York, ja. Hat, ich glaube, es war nicht der erste Drop über Royal.io. Das ist okay. eine Plattform, die unter anderem von Blau, also das ist so 3 Lau geschrieben, gegründet wurde, also selbst auch Musiker. Und die ist auch, glaube ich, mittlerweile mit 60 Millionen schon gefundet. Und Nas hat halt gesagt, hey, ich biete meine Royalties an, also eben eine Plattform, die es dann ermöglicht, quasi so Crowdfunding-mäßig Anteile an dem Song zu bekommen und dann auch irgendwann Geld zu verdienen. Natürlich verdient man da verhältnismäßig wenig. Also ich müsste nachgucken, wie die Anteile waren, aber es gab 3 Pakete und der kleinste war irgendwie 0,03% oder so vom Song oder vielleicht noch kleiner. Ich glaube, die sind auch noch mal kleiner geworden in den Drops, die danach kamen mit von anderen Künstlern. Auf jeden Fall habe ich mich dann direkt, habe ich mir einen Wecker gestellt und dachte mir, okay, vielleicht kriege ich es ja hin, weil es war auch nicht so teuer. Ich glaube, es gab für 50 Dollar, für 100 und für 250 und ich wollte mir, glaube ich, das für 49, was aber natürlich auch das Beliebteste war und an dem Tag ist die Seite erstmal komplett zusammengebrochen und die haben dann auch relativ schnell getweetet, yo Leute, wir machen das in 8 Tagen nochmal, wir kriegen das heute nicht hin und dann habe ich da halt nochmal 8 Tage später, da ist die Seite auch nicht zusammengebrochen, aber obwohl ich da halt echt lange gewartet habe und so eventemäßig gehofft habe, dass ich vielleicht auch einen der, ich glaube es gab 500 von diesem Paket oder so, dass ich einen bekommen könnte, war so eine Sekunde später ausverkauft und da war ich dann sogar fast im NFT-Game drin und ich glaube, es wäre jetzt auch nicht so schlecht gewesen. Das war eigentlich auch als Recherche gedacht, dass ich das mal mache und ja, nicht unbedingt so gedacht, dass die 49 Dollar, 99 Dollar, die ich da reinpacke, dass die jemals recoupen werde, weil die Songs interessanterweise auch nicht neu waren. Also das waren dann welche, die waren irgendwie 1-2 Jahre alt und einer davon hatte 8 Millionen Plays, also nicht schlecht, aber wenn kann sie ja ausrechnen, dass selbst wenn da das Doppelte dazukommt, dass jetzt nicht mehr die Welt ausmachen wird. Aber da war ich dann mal so richtig dabei, hab dann aber auch seitdem nicht mehr versucht, irgendwie ein NFT mitzukaufen.
Muss man ja mal gucken, wie sich das entwickelt. Ne? NFTs, Metaverse und so, das sind natürlich Dinge, die quasi die Leute, die Großen, die dann auch entsprechende finanzielle Möglichkeiten haben, sicherlich weiter vorantreiben werden im Hip-Hop. Ich hatte es gesehen, Haftbefehl hat, glaube ich, auch was gemacht. Oder jetzt hier Snoop Dogg, war auch ganz interessant. Der ist sehr voll Gas gegeben, der hat Death Row gekauft und will das erste Label im Metaverse auch werden und, glaube ich, auch eigene Streaming-Plattformen und so weiter. Das ist schon abgefahren. Mal sehen, was da noch so kommt.
Ja, bin ich auch gespannt. Also ich meine, die Phase war ja auch einfach so, die Kurse sind gestiegen, also auch wenn man auf den kompletten Aktienmarkt guckt und sowas. Es war ja einfach eine Phase, wo das Gefühl war, okay, wohin mit dem Geld? Und jetzt ist ja, unter anderem auch durch den Ukraine-Krieg, ist da ja auch eine andere Stimmung, Inflation und sowas. Also bin ich mal gespannt, wie solche Spielereien, die ja auch wirklich mit das Riskanteste ist, was du machen kannst mit Geld. Ich glaube, das wird jetzt ein bisschen abnehmen in den nächsten Monaten, weil die Leute doch merken, vielleicht gebe ich meine Kohle doch nicht einfach mal so aus, auch wenn es jetzt die letzten Monate funktioniert hatte. Also ich glaube, das hat auch schon einen großen Einfluss.
Ja, das kann natürlich sein. Alright. Ja, ich würde sagen, ich bedanke mich ganz herzlich für deine Zeit.
Ja, danke
und,
dir.
Und für den vielen Input. Ich werde mir weiter Hip-Hop-Interviews reinziehen, denke ich.
Ja, mach das. Also da gibt's auf jeden Fall einige. Da kann ich dir, glaube ich, auch noch so ein paar Klassiker nochmal schicken. Also Haftbefehl zum Beispiel oder so. Also das sind ja auch Memes, ne? Also ich glaube, auch das hilft dann natürlich der Aufmerksamkeit, dass die Meme-Kultur näher an den Hip-Hop Interviews dran ist und dann einfach manche Aussagen oder Schnipsel dann einfach legendär wurden und so. Und so gibt es ja auch ein legendäres Manuelsen-Interview und so, was dann irgendwie parodiert wurde und so. Also wenn man das hinbekommt, dann hat man natürlich schon sehr viel gewonnen.
Verstehe. Okay. Du darfst mir gerne was schicken. Ich werde es mir reinziehen. Alles klar. Ich bedanke mich ganz herzlich und kann jedem, der hier zuhört, nur empfehlen, bei dir mal reinzuhören.
Ja, danke. Danke dir auch.
Alles klar. Ciao, ciao.
Ciao.
Vielen Dank fürs Dranbleiben und Durchhören. Nächste Woche geht es wie gewohnt Sonntag um 9 Uhr weiter. Unter anderem wird es in den nächsten Wochen noch einige spannende Gäste geben. Unter anderem ist dann das dritte Mal hier im Redfield Podcast Stefan Tanscheid, der CEO von FKP Scorpio. Der gibt ein Update aus der Live-Branche und aus seinem Unternehmen natürlich auch. Wir schauen mal zusammen in die Zukunft, wie die aussehen könnte. Ich bedanke mich zum Ende bei unseren Podcast-Partnern Ticketmaster, bei König und Meier sowie Antelope Audio für die Unterstützung und wünsche euch noch ein paar schöne Tage. Macht es gut. Ciao.